Ja, Allgemeinmedizin. Allgemeinmedizin, was ist das? Der Kardiologe, das ist der mit dem Herz. Der Allgemeinarzt ist der, dessen Berufsdefinition zwischen 1 und 45 Seiten umfasst. Ich habe mich aus Praktikabilitätsgründen für mich trotzdem auf eine Einwortdefinition geeinigt, und zwar der hausärztliche Allgemeinarzt ist der Personal Doctor. Ganz einfach. Wir sind nicht die, die alles wissen sollten, könnten, wollten, was aus den Sonderfächern kommt. Aber wir sind die, die im Grunde genommen für alles und jedes zuständig sind. Wir sind zwar Hausärzte, aber nicht für Häuser zuständig, sondern für Menschen, und zwar für Komplette. Und das versuche ich jetzt ein bisschen auszuführen. Von sozusagen, was sind die spezifischen Aufgaben der Allgemeinmedizin, was ist das, was nur die Allgemeinmedizin kann und leisten kann. Dazu habe ich Ihnen ein paar Fälle mitgebracht. Den dritten werden wir aus Zeitgründen gleich einmal streichen, also mit reduziertem Ehrgeiz, das dritte M. Und wir werden uns an die ersten beiden halten, und anhand dieser Fälle werde ich so ein bisschen auf diese spezifischen Kompetenzen und Fragestellungen eingehen. Ja, als erstes ein Fall zur Antikoagulation, das Problem mit der Mehrdimensionalität. Ich habe gesagt, der ganze Mensch, Menschen haben viele Dimensionen, das werde ich versuchen ein bisschen darzustellen. In dem Fall handelt es sich um eine 84-jährige Patientin mit einem permanenten Vorhofflimmern, das sich als Insult erst manifestiert hat. Die Frau ist eine Waldviertler Bäuerin, das heißt, ihre Arztkontakte vorher haben sich auf das Allernotwendigste beschränkt. Sie war gesund, subjektiv gesund. Dann kam der Insult und damit auch die Arztkontakte. An Komorbiditäten haben wir eine milde Hypertonie. Sie hat ordentliche Koxarthrosen. Ein Zustand nach einem Enrecti, das kam nach dem Insult, ja, und sie hat eine Visusminderung. Ganz wesentlich, sie ist gangunsicher und sie hat, gerade erwähnt, eine beträchtliche Frailty, das ist eigentlich die relevanteste Komorbidität gewesen. Die Patientin lebt mit ihrem Gatten im Austrag, das Verhältnis zur Schwiegertochter ist etwas gespannt, die Betreuung erfolgt durch die Hauskrankenpflege. Und die Hausärztin, machte wöchentliche Visiten. Sie hat seit dem Insult, also zum Berichtszeitpunkt seit 5 Jahren, VKA, also ein Fenbrocomon, sprich Marcomar, mit einer TTR, ich weiß nicht, ob der Begriff allgemein bekannt ist, das ist das Maß für die Einstellungsqualität, die Time in Therapeutic Range, also Zeit, nicht die Prozent der Werte, sondern die Zeit, die sie im therapeutischen Bereich verbringt, von 85%, wobei sie nie überkoaguliert war, also überantikoaguliert war. Auch wesentlich GFR 35, die sank langsam, aber regelmäßig. Ihre Trinkmengen waren unzuverlässig und schwer kontrollierbar. Was ist dann passiert? Sie ist gestürzt, wahrscheinlich mit dem Kopf auf dem Boden. Der Sturz ist unbeobachtet erfolgt. Sie konnte man nicht mehr befragen. Aus ihrer Lage wurde das geschlossen. Es war ein Holzboden. Sie hat dabei eine Hirnblutung erlitten. Ja. Die Patientin wurde entlassen mit der Bemerkung Wiedereinführung einer geeigneten Antikoagulation nach hausärztlichem Ermessen. So. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, der Hausarzt muss nicht alles wissen, aber alles aus den Sonderfächern, aus seinem eigenen Fach, bitte, ja. Aber der Hausarzt sollte wissen, was er nicht weiß. Das ist schwer genug. Relativ einfach kann man das feststellen, wenn man sich mit einiger Regelmäßigkeit eines geeigneten Point-of-Care-Tools bedient, wo man das rasch und auch während der Konsultation schnell genug findet. Anders ist es aussichtslos bei den Patientenmengen, die wir versorgen. Dazu gibt es die EBM-Guidelines. Kann man das alles finden, und da kann man auch finden Entscheidungshilfen, wie zum Beispiel den eh schon erwähnten oder sehr deutlich gezeigten Chatzwask-Score und auch den Blutungsscore, den Hasplate, ein Klick und man ist dort, dann kann man sich das wunderbar ausrechnen und dann ist man viel schlauer als vorher oder auch nicht. Der Chatzwask, Entschuldigung, der ist da flapsig abgekürzt, lag bei 6, der Hasplate bei 4,5. Dazu kommt noch die Frailty mit der schon deutlich vorhandenen Sturzgefahr, obendrein die Visusminderung. So, was jetzt? Was tut man? Man greift zum Telefon, Rücksprache, Hämostasiologie. Antwort, puh, das müssen Sie jetzt abwägen. Leitlinien gelten dann nicht mehr. Das Gespräch hat etwas länger gedauert, werde ich nachher noch streifen, war sehr hilfreich trotzdem. Ja. Dann spricht man natürlich mit der Patientin und versucht einen gemeinsamen Weg zu finden. Das war ein ähnliches Ergebnis, ein entsetzter Blick auf mich und Sie sind der Doktor. Die Frage an Sie, was würden Sie denn tun? Würden Sie wieder VKA geben, ein DOAC, ein niedermolekulares Heparin, horribile dicto, oder gar keine Antikoagulation, sie hat ja schon relevant geblutet. VKA, wer würde wieder VKA einführen? Keiner. DOAC? Ja, doch einige. Ein niedermolekulares Heparin? Niemand. Keine Antikoagulation? Etliche. Okay. Ich habe genau das getan. Das lassen wir jetzt aus. Ja, das geplant war eine Murmelgruppe. Murmelgruppe, für die, die es noch nicht probiert haben, heißt, es rotten sich die unmittelbaren Nachbarn zusammen und besprechen die Fragestellung kurz miteinander, leise. Leise scheint mir nicht durchführbar und Zeit haben wir eigentlich auch nicht wirklich. Die Frage wäre, welche sind Ihre Entscheidungskriterien? Ja, über die werde ich jetzt sprechen. Wie entscheide ich sowas? Die entscheidenden Kriterien sind, wie gesagt, der Blick auf den ganzen Menschen. Welches der beiden Risiken lässt sich besser beeinflussen? Welche der Therapien lässt sich am besten steuern? Und nicht zuletzt, wovor hat die Patientin am meisten Angst? Wenn wir geben ihr eine Alternative, die keiner von uns gerne haben möchte. Ja, also was, man kann nicht sagen, was ist ihr am liebsten. Im Grunde genommen geht es darum, was fürchtet sie am meisten oder am wenigsten. Ne? Weitere relevante Faktoren sind Komedikationen natürlich, Komorbiditäten, ne? Überwachungsmöglichkeiten und die Haltung der Betreuungspersonen. In der hausärztlichen Medizin sollte man nie auf die Angehörigen vergessen. Die können ausgesprochen wichtige Faktoren werden. Was habe ich gemacht? Ha, das, was niemand getan hätte. Und zwar habe ich gegeben ein Enoxaparin 20 Milligramm und ich werde Ihnen erklären, warum. Die Angehörigen wollten auf gar keinen Fall wieder das Markomar, weil das war schuld. Ja? Die Patientin will auf gar keinen Fall wieder einen Schlaganfall. Interessanterweise, die Blutung hat sie weniger beeindruckt. Ne? DOAX. Damals war nur das Dabigatran auf dem Markt und das Rivaroxaban, das doch deutlich erhöhtes gastrointestinales Blutungsrisiko macht, wo man nicht genau weiß, was wirklich passiert. Ja. Schlechte Steuerbarkeit, etwa gleiches Risiko. Und dazu kommt, dass die Sturzgefährdung ja weiterhin besteht. Ja. Das war ja keine spontane zerebrale Blutung, sondern eine dramatische. Vorher erwähnten GFR von 35 ganz abgesehen, die die Dosierung ja auch erheblich erschwert. Wie gesagt, noch kein Apixaban. Sie wurde mit einem Enoxaparin 40 entlassen aus dem Krankenhaus und hat unter den 40 Milligramm Petechien entwickelt. Keine Antikoagulation. Sie hat ein wirklich sehr hohes Schlaganfallrisiko und sie will keinen Schlaganfall haben. Es ist das Schlaganfallrisiko ja in Wirklichkeit auch anders kaum beeinflussbar. Das Blutungsrisiko können wir ein bisschen beeinflussen. Wir können Sturzprophylaxe betreiben, wir können auf die Ernährung achten, im Hinblick auf ihre Muskelkraft, auf die Frailty. Wir können das Orthostase-Risiko im Auge behalten, das ja mit den Antihypertensiva eingeht, indem wir regelmäßig auch im stehenden Blutdruck messen und das austitrieren. Ja, also insgesamt viele Faktoren, die man einbeziehen muss, und irgendeine Entscheidung hat man dann zu treffen. Im Grunde genommen denke ich, in so einer Situation kann man medizinisch nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Falsch machen kann man die Dinge insofern, als man sich in rechtliche Probleme begibt oder, und noch viel deutlicher, selber in das Gefühl, dem Patienten geschadet zu haben, beziehungsweise nicht im Interesse des Patienten und seiner Angehörigen und Umgebung zu handeln. Ne? Das war schon diese Antikoagulationsgeschichte, und wir sind beim nächsten Punkt. In dem Fall geht es um das zweite M, das M der Mehrfacherkrankungen. Die Mehrfacherkrankungen sind eine klassisch allgemeinmedizinische Domäne. Wer sollte sich sonst drum kümmern? Multimorbidität ist ein schlecht erforschtes Gebiet, weil zu wenig dran geforscht wird, eben weil es so fachüberschreitend ist. Das ist ein klassisches Aufgabengebiet für allgemeinmedizinische Forschung. Da habe ich Ihnen auch einen Fall mitgebracht, und zwar angesichts der knappen Zeit einen unkomplizierten, ja, mit wenigen Komorbiditäten. Es handelt sich um einen 75. Zu der Patientin vorher wollte ich unbedingt noch dazu sagen, die Frau hat noch 7 Jahre lang gelebt, und sie ist an einer Lungenentzündung letztlich dann verstorben. Sie hat gut gelebt, mit einer guten Lebensqualität. Hat hingehauen, war ein Glück. Der Herr Solmal ist 85 Jahre alt, männlich, und ich habe ihn kennengelernt bei der Spitalsentlassung nach kardialer Dekompensation. Es wurde keine relevante KHK gefunden in der Abklärung, aber eine Hypertonie. Er ist ein bisschen adipös, also Waldviertler Durchschnitt, obwohl er ein Wiener ist. Ex-Raucher seit 8 Jahren, immerhin schon, also hat schon vor der Herzinsuffizienz aufgehört zu rauchen, nach 30 Pack Years. Wurde entlassen als Verdacht auf COPD. Was er sonst noch hat, sind Gonadrosen und der Spondylarthropathie nach einem Leben als Fliesenleger. Er ist verheiratet, hat keine Kinder. Die Gattin, und das steht nicht aus Boshaftigkeit da, hat einen BMI von 32. Es gibt Auskunft über die häuslichen Ernährungsgepflogenheiten und Gewohnheiten. Er lebt in ökonomisch beengten Verhältnissen. Das ist der Entlassungsbefund. Ja, Sie sehen es eh, Herzinsuffizienz, er ist koronar angiografiert worden, KHK nicht signifikant. Ja. Adaptation der Herzinsuffizienztherapie und Evaluierung bezüglich ECD. Weitere Entlassungsdiagnosen neben der dilatativen CMB war die fragliche COPD und ein suspiziertes OSAS. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Also, Pulmologe, keine Diagnoseerweiterung, aber eine Therapieerweiterung. Er ist versorgt worden mit einem Seretide und einem Pretaris. Ja, und da steht auch schon, der Patient wünscht keine weitere Untersuchung, im Hinblick auf die Schlafapnoe-Kontrolle wurde vereinbart. Was sind die Herausforderungen in diesem unkomplizierten Fall? Ja, natürlich geht es um das Monitoring, um die Therapieanpassung, um das Titrieren der Herzinsuffizienztherapie. Es geht um die Betreuung, um die Koordination der spezialistischen Betreuung. Ja, in dem Fall handelt es sich um Kardiologen, Pulmologen, Orthopäden. Da können noch viele dazukommen. Ich hätte sozusagen nur einen Patienten nehmen müssen, der zusätzlich noch einen Diabetes hat, dann bräuchten wir sicher eine halbe Stunde länger. Wesentlich sind natürlich Einwirkungen auf den Lebensstil und auf seine Adhärenz. Ich denke, aus dem vorher Gesagten ist schon leise angeklungen, dass die Adhärenz schon ein tagesfüllendes Programm ist. Wir müssen uns um seine Gewohnheiten kümmern. Wir schauen uns in solchen Fällen auch immer die Umgebungsbedingungen an. Also wie ist es? Hat er Auslauf? Kann er raus aus dem Haus? Hat er Stiegen im Haus? Ja, und so weiter und so fort. Was kann er sich leisten? Ja, wie schaut es aus mit der intellektuellen Verarbeitungsfähigkeit? Wie muss ich mit ihm umgehen? Wie muss ich die Schwellen ansetzen? Und wie motiviere ich den Patienten? Ohne Patient geht gar nichts. Ganz wesentlich auch das Medikationsmanagement. Dabei geht es um Interaktionen, einerseits zwischen den Medikamenten, aber auch um Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Erkrankungen. Man denke nur an die ähnliche Symptomatik, die die COPD und die Herzinsuffizienz verursachen. Das heißt, bei einer Verschlechterung seiner Symptome gilt es ja auch herauszukitzeln, was jetzt schlechter geworden ist. Und dann sind wir konfrontiert mit einem ganz häufigen Problem, ja, nämlich dem Informationsmanagement. Ja, es ist nicht leicht, regelmäßig, rechtzeitig und zeitnah an Befunde zu kommen. Es gibt immer noch Entlassungsbriefe, die 2, 3 und 4 Wochen nach dem Patienten in der Ordination eintreffen. Das ist zu spät. An alle gerichtet von Ihnen, die in Krankenhäusern tätig sind, denken Sie dran, wir können ohne Information nicht gut arbeiten. Menschen gehen zu Wahlärzten, sie gehen ohne Überweisung zu Kassenärzten, sie gehen in Ambulanzen etc. Wir wissen nur einen kleinen Teil davon und eines unserer zentralen Aufgabengebieten ist die Bedienung des Telefons. Das heißt, wir sind meine Lehrpraktikanten wundern sich immer, an wie großen Tag wir damit verbringen, hinter Informationen herzulaufen. Da kann uns ja jeder dabei helfen oder auch nicht. Gut, was haben wir jetzt? Wir haben das multimodale Wunschkonzert der beteiligten Behandler. Ja? Also, der Kardiologe hätte gerne eine Gewichtsabnahme, eine Ernährungsumstellung, ordentliches Bewegungsprogramm, eine gute Blutdruck-Selbstkontrolle, eine gute Einstellung nicht nur des Blutdrucks, sondern auch der Herzinsuffizienzmedikation. Er will auf gar keinen Fall NSAR. Er möchte den Blutdruck so weit herunter haben wie irgendwie möglich. Natürlich möchte er weiterhin den Rauchverzicht und er will regelmäßige Kontrollen. Der Pulmologe will auch die Gewichtsabnahme und ist sich mit dem Rauchverzicht einig. Auch er will Bewegung, außerdem möchte er seine dreigliedrige Inhalationstherapie. Er will das OSAS abklären, was der Kardiologe übrigens auch will. Und auch er möchte regelmäßige Kontrollen. Der Orthopäde will auch die Gewichtsabnahme, aber dann möchte er eine wirksame Schmerzmedikation. Und probiert es immer wieder mit NSAR, ja, und mit lokalen Cortison-Infiltrationen. Auch er möchte gern regelmäßige Kontrollen. Gut, was will der Patient? Der Patient möchte gern gut essen und er möchte auch gut trinken. Er will sich entweder wenig bewegen oder Schmerzmittel, die helfen. Er möchte alles, was hilft, aber Einschränkungen lieber nicht. Er möchte auch, und da besteht Einigkeit, weiterhin den Rauchverzicht. Was er noch möchte, sind wenige Kontrollen und wenige Ärzte. So, jetzt müssen wir einen Weg finden. Wir müssen das herstellen, was wir Konkordanz nennen. Das heißt, Patient und Arzt finden gemeinsame Ziele in einem Aushandlungsprozess. Du gibst mir ein bisschen was und du lässt da ein bisschen nach. Ja? Was ich mit dem Patienten konkret jetzt mal ausgemacht habe, ist, er nimmt seine Medikamente so, wie ich es aufgeschrieben habe. Wir haben die Kontrollen minimiert, das zeige ich gleich, wie wir das machen. Wir haben ausgemacht, jetzt hältst einmal dein Gewicht als ersten Schritt, ja? Kohlenhydrate reduziert, letzte Mahlzeit 17 Uhr, das geht jetzt einmal. Wir senken den Blutdruck schon, aber bis zur Nebenwirkungsgrenze, ja, weil er will sich nicht so lahm fühlen, er will seine Energien in sich spüren können. Das ist übrigens meine feste Überzeugung, der Adhärenz- oder Compliance-Killer Nummer 1, ja, ist nicht die Zahl der Tabletten, was man immer wieder liest und hört. Der Compliance-Killer Nummer 1 sind spürbare, fühlbare Nebenwirkungen, die die Symptome subjektiv überwiegen. Ja. Danach muss man sich richten, sonst verliert man die Patienten. Es muss im Quasi kein Patient, der nicht mehr im Spital liegt, ist gezwungen, sich mit dem jeweiligen Behandler auseinanderzusetzen. Der kommt halt einfach nicht mehr. Ja. Damit ist nichts gewonnen. Was haben wir noch ausgemacht? Wir werden die Schmerzmedikation optimieren. Sprich, er hat Schmerzmedikamente, aber keine NSAIR, ja, mit denen er halbwegs zurechtkommt. Und wenn er zusätzlich was nehmen möchte, dann geht er nicht zur Nachbarin, sondern zu mir. Zum Spezialisten soll er in Zukunft bitte immer mit Überweisung gehen, dann habe ich eine gewisse Chance, dass ich einen Befund kriege. Das ist das Monitoring. Ich habe mir angewöhnt, möglichst chronische Patienten möglichst mit solchen Monitoringblättern auszurüsten. Das erspart und erleichtert mir die Arbeit, weil ich die Kontrolle nicht so leicht verliere. Ich bin nämlich ein bisschen schlampert, wie wahrscheinlich mehrere von uns. Und es klappt erstaunlich gut. Ja, die Patienten verlieren die Dinger nicht. Das sind Patient-Held-Devices. Die bringen die wieder mit, die gehen nicht verloren. Und wenn eins voll ist, dann scanne ich das in den Computer und habe einen relativ guten Überblick. Die orientiere ich an den Komorbiditäten. Da habe ich eine Maske im Computer, das ist geschwind angepasst. Ja. Und ja, so mache ich das und das bewahrt den Überblick. Ich wähle bei diesem Patienten die Kontrollabstände so, dass ich das noch einigermaßen verantworten kann und er sich nicht überkontrolliert fühlt. Wir machen uns das aus. Das wird auch immer besser mit der Zeit. Also er hat schon immer weniger Widerstand gegen die Kontrollen. So, das ist jetzt die nächste Frage an Sie. Schauen Sie sich bitte die Medikation an. Und jetzt wüsste ich gerne, was Ihnen daran nicht gefällt, und zwar auf Zuruf. Worum würden Sie sich jetzt einmal primär kümmern? Was mich in allererster Linie stört, ja, ist der geherrschte Grundsatz, zu jedem Medikament gehört eine Indikation und zu jeder Indikation ein Medikament. Beides muss passen. Ja. Er hat Alvesco, ein Berodual und ein Spiolto. Bei der Diagnose Verdacht auf COPD. Ja, das ist, klingt nicht nach sehr rational. Das heißt, er ist mit dem Auftrag zum Pulmologen gegangen, die Medikation doch bitte zu straffen. Das ist gelungen. Ja. Ich mache das sehr wohl auch selber. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt jeden zur Medikationsoptimierung zum Spezialisten schicke. In dem Fall habe ich ihn deswegen zurückgeschickt, weil ich keine Lungenfunktionsmessung bekommen habe. Ja, also ich bin ja mit leeren Händen dagestanden. Ja. Das ist das eine, was mir nicht gefällt. Das Daflon, auf dem besteht er. Nachdem das relativ nebenwirkungsarm ist und meines Wissens keine Interferenzen hat mit der restlichen Medikation, soll er es haben. So lange, bis ich ihn so weit habe, dass er es freiwillig aufgibt. Ja. Zum Gabapentin, das ist richtig, das hat er aufgrund Spondylarthrosen, da dürfte eine neuropathische Komponente wirklich dabei sein. Es hilft ihm und er will das so nehmen, wie er findet, dass er es nehmen möchte. Ja. Er will minimieren, wenn er zurechtkommt, soll mir recht sein. Schlecht wäre es, wenn er nicht zurechtkäme. Gut. Nächste Schritte bei diesem Patienten. Mit Bedacht dosiert. Er ist sonst weg. Was ich unbedingt gerne für nächstes Jahr erreichen möchte, ist eine Impfung gegen Influenza und Pneumokokken. Ah, die Influenza haben wir vorletzte Woche geschafft. Jetzt fehlen noch die Pneumokokken. Dann, das OSAS gehört abgeklärt. Wir arbeiten dran. Es wird schon irgendwann werden. Im Moment ist noch die klare Meldung, ich trage die Masken nicht. Das hat mein Wiener Nachbar gehabt, das war grauslich. Die Diagnostik hat erst dann wirklich einen Sinn, wenn er bereit ist, die zu tragen, sonst ist das teure Gerät zu Hause und verschwendet. Was dringend gehört, ist die Klärung der Diagnose. Hat er jetzt der COPD oder nicht? Und wenn ja, welchen Ausmaßes? Das heißt, ich brauche die Befunde, hoffe noch immer. Ja, die inhalative Medikation, das Tiotropium schneidet in diesem Fall bei weitem am besten ab und dort werden wir ihn auch hinbuxieren. Ja, damit möchte ich Ihnen nur noch zeigen, so geht Landarzt. In der Früh mit dem Radl zum Teich, eine Runde hinein und ab in die Ordi. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.